Das Programm Soziale Stadt – Städtebauförderung oder gesellschaftliche Herausforderung ist der Titel einer Tagung an diesem Wochenende in der Evangelischen Akademie Hof Geismar. Bei uns am Mikro Professor Christian Kopetzky, einer von zwei Tagungsleitern, der diese Tagung mitkonzipiert hat. Herr Professor Kopetzky, wie sozial ist Stadt?
Stadt ist natürlich sozial durch die Menschen, die in ihr leben und arbeiten. Die Frage, wie ihr Zusammenleben möglichst harmonisch geregelt wird, ist der Inhalt der Bemühungen um eine soziale Stadt. Das hat auch die EU in ihrer Leipzig-Charta herausgestellt, die vor einem Jahr, als Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hatte, mit allen Bau- und Planungsministern in Leipzig einvernehmlich verabschiedet wurde. Und da ist die Rede davon, dass insbesondere in den Stadtteilen der europäischen Städte alle Anstrengungen gemacht werden müssen, dass die Menschen dort friedlich zusammenleben, also den sozialen Frieden wahren, die soziale Kohäsion, wie es dort in der Charta heißt, mit allen Mitteln zu fördern, baulich und sozial. Und genau das ist auch der Inhalt des Städtebauförderungsprogrammes Soziale Stadt, Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, was in Deutschland seit dem Jahr 1999 existiert und was also bald 10 Jahre alt wird. Und aus diesem Grunde wird es intensiv diskutiert, ob es erfolgreich war, ob man es weiterführt, ob man es gegebenenfalls variiert. Das heißt, wir sind mit dieser Tagung in einer sehr aktuellen Diskussion über fast 10 Jahre Ablauf eines Programms, an dem viele, viele deutsche Städte beteiligt sind, unter anderem natürlich auch Kassel mit mehreren Fällen.
Und Stichwort, wir blicken auf nahezu 10 Jahre zurück. Warum musste es überhaupt ein Programm Soziale Stadt geben? Also was war der Auslöser dafür? Was ist das Besondere und das Neue an diesem Programm?
Das Neue an diesem Programm ist, dass stärker als in zurückliegenden Jahrzehnten Stadtteile sich auseinanderentwickeln. Das ist besonders dramatisch, weil auch über das Fernsehen transportiert, zum Beispiel in den französischen Vorstädten, nicht nur um Paris, sondern auch Straßburg und so weiter, mit brennenden Autos und ähnlichen Geschichten. Das hat auf die Politik alarmierend gewirkt. Und auch in unseren deutschen Städten ist für jeden, der in der Stadtentwicklung tätig ist, sichtbar, dass sich die Stadtteile teilweise als Folge auch des Strukturwandels und der völlig veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, Stichwort Arbeitslosigkeit, die in vielen Städten nicht nur in Ostdeutschland die 10%-Marke auf Dauer überschritten hat, vielfach sogar noch viel höher. Und das verteilt sich eben nicht gleichmäßig in der Stadt, genauso wie beispielsweise Haushalte, in denen Migrantinnen und Migranten leben oder Haushalte, in denen soziale Gruppen leben, die besonderer Hilfe bedürfen aus verschiedenen Gründen, sondern beispielsweise die Entwicklung des Wohnungsmarktes, dass wir schon seit längerer Zeit so gut wie keinen sozialen Wohnungsbau mehr haben. Die Zahl der Wohnungen, zu denen die Städte Zugriff haben, sich ständig verringert. Das alles führt zu einer sogenannten Segregation, sprich die Menschen mit diesen sozialen Merkmalen ballen sich in bestimmten Stadtteilen. Und das tut den Städten nicht gut, dass sich sozusagen Probleme räumlich häufen. Und das hat dazu geführt, sich ein Programm auszudenken und dieses dann auch zu initiieren, was diese Benachteiligungen, denen Menschen in diesen solchen Stadtteilen leben, häufig ausgesetzt sind, mit einerseits baulichen, andererseits aber auch sozialpolitischen Maßnahmen abbauen helfen soll, mit dem Ziel, dass diese Stadtteile einen bestimmten Grad an Selbsthilfe gewinnen können. Also es geht nicht darum, auf Dauer Menschen mit Geld und anderen Dingen zu unterstützen, sondern diese Programme sind alle angelegt, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
Könnte man denn jetzt sagen, dass wenn wir von sogenannten benachteiligten Stadtteilen oder wie es hier offiziell heißt, Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf sprechen, es mal wieder so ist, dass irgendwelche Leute, sehr gut ausgebildete Leute aus Baudezernenten, aus Sozialdezernaten und so weiter, auf einen Stadtteil gucken und den Leuten sagen, A, wie benachteiligt sie sind und B, was man denn in ihrem Stadtteil machen muss?
Das bleibt nicht ganz aus, denn die Anmeldung für die Aufnahme in dieses Bund-Länder-Förderprogramm geht immer von den Verwaltungen aus. Und die Verwaltungen müssen das begründen. Die begründen das aufgrund ihrer fachlichen Einsicht, indem sie sagen, in meiner Stadt gibt es bestimmte sogenannte Problemstadtteile. Und das wird dann meist statistisch definiert, also beispielsweise, was ich schon erwähnt habe, Zahl von Arbeitslosen, Ausländern und so weiter, aber auch von Auffälligkeiten, die in bestimmten Stadtteilen vorkommen, also beispielsweise Probleme mit Jugendlichen im öffentlichen Raum und Ähnliches. Das heißt, die Initiative geht in der Tat von Fachleuten aus. Das mag man kritisieren. Es ist auch darüber mal diskutiert worden, ob man Bewohnern selber die Möglichkeit eröffnen sollte, ihrerseits zu beantragen, dass ihr Stadtteil in so ein Programm kommt. Aber so weit sind wir noch nicht. Wenn dann allerdings eine Förderzusage gegeben wurde, dann müssen diese Verwaltungen zwingend mit den Menschen, für die sie sich da einsetzen wollen, im Rahmen des Programms auch zusammenarbeiten. Und das kann in sehr, sehr unterschiedlicher Form passieren.
Also das wäre einer der neuen Ansätze von sozialer Stadt. Das heißt, dass man versucht, also die dort in diesen Stadtteilen lebende Bevölkerung partizipieren zu lassen oder aktiv einzubinden.
Ja, ganz neu ist das auch nicht, denn diese Partizipation ist beispielsweise schon in den Stadtsanierungsprogrammen, die wir seit Anfang der 70er Jahre kennen, ebenfalls eingefordert worden. Und insofern hatten wir in Deutschland das Glück, dass wir schon mittlerweile fast 40 Jahre Lernerfahrung darin haben. Aber in dem neuen Programm Soziale Stadt ist das nochmal ganz explizit eingefordert. Und es findet seinen Ausdruck auch darin, dass diese Maßnahmen in keinem Fall nur von einem Behördenschreibtisch im Rathaus gesteuert werden sollen, sondern in jedem Fall ist es erforderlich, dass nach der Erstellung eines sogenannten integrierten Handlungskonzepts, da können wir gleich nochmal drauf kommen, was das ist, was es mit dieser Integration auf sich hat, dass im Quartier selber ein sogenanntes Quartiersmanagement eingerichtet wird, also vor Ort jemand sitzt. Das kann jemand aus der Verwaltung sein, das kann auch jemand von einem freien Träger sein, beispielsweise Diakonie oder vom Internationalen Bund oder was auch immer, der damit beauftragt ist, mit den Menschen vor Ort einmal sinnvolle Projekte sich auszudenken und zum anderen in die Verwaltung hineinzuwirken, dass diese Projekte mit den Fördermitteln auf den Weg gebracht werden können.
Also das heißt, wir reden hier von einer neuen Schnittstelle?
Ja, die wir im Einzelfall in Stadtsanierungsverfahren auch schon hatten. Dort war es aber nicht zwingend. Bei dem Programm Soziale Stadt ist es zwingend, dass so etwas wie Quartiersmanagement vor Ort eingerichtet wird.
Jetzt, Sie haben gerade von einem sogenannten integrierten Handlungskonzept gesprochen. Sehr, sehr schönes Wort. Das könnte sich jetzt durch alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ziehen. Ja. Was heißt es ganz konkret auf die soziale Stadt oder auf dieses Programm Soziale Stadt gemünzt?
Das heißt, dass eigentlich alle Fachpolitiken zusammenarbeiten sollen und gemeinsam unter Federführung eines Dezernats, wir haben ja eine nach Dezernaten oder Fachbereichen gegliederte Verwaltungsstruktur in Deutschland, dort vor Ort alle an einem Strang ziehen sollen. Das ist sozusagen das Ideal. Einer hat den Hut auf, die anderen sollen aber mitmachen. Das ist Das klingt sehr selbstverständlich, ist es aber nicht, weil wir aus unserer Verwaltungstradition insbesondere die hier in Frage kommenden einmal Bau- und Planungsdezernate haben. Die sind natürlich orientiert auf bauliche Maßnahmen im weitesten Sinne. Es kann Gebäude betreffen, das kann Freiräume betreffen, soziale Einrichtungen, Infrastruktur, technische oder soziale Infrastruktur. Und wir haben auf der anderen Seite das Sozialdezernat und bis hin zur Arbeitsförderung, die denken an die Menschen und die sozialen Verhältnisse in diesen Stadtteilen. Das wird normalerweise getrennt bearbeitet. Hier geht es aber darum, und insofern, das macht das Innovative dieses Programms aus, hier sollen beide sozusagen Arm in Arm die Probleme angehen und nicht nebeneinander her, womöglich gegeneinander und auch nicht nacheinander, sondern zeitgleich sozusagen in einem bestimmten, abgestimmten Rhythmus der Herangehensweise und der Durchführung. Und das integrierte Handlungskonzept ist Ausdruck sozusagen der Vereinbarung der Beteiligten, die gemeinsam erarbeiten, wer macht wann was und wie stimmen wir uns auf dem Wege miteinander ab. Wie gehen beispielsweise Verbesserungen im Wohnumfeld einher mit der Betreuung von Cliquen, Jugendlichen, ne? Damit nicht in dem Moment, wo etwas gerade hergerichtet ist, eine Jugendgruppe kommt und vandalierend alles wieder zerstört, was die gutmeinenden Planer und Architekten und Freiraumplaner gerade geschaffen haben für die Menschen.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sprechen Sie durchaus auch von einem anderen Selbstbild, von einem anderen Bild, was Planer, die sich in solchen Prozessen engagieren, haben sollten?
Ja, ich würde sogar sagen, haben müssen. Es ist ein Lernprozess für die Profession der Planer, aber auch für die Menschen, die im weitesten Sinne ausgebildet sind im sozialen Bereich, also Sozial- und Gemeinwesenarbeiter, die ihrerseits in aller Regel auch nicht gelernt haben, mit Planern zu kooperieren, sondern die immer als sozusagen Reparateure hinterher versuchen, das wieder hinzubiegen, was in der Praxis sozial nicht funktioniert. Wenn man aber, ich nehme einfach nochmal dieses Beispiel Außenräume in großen Wohnsiedlungen. Wenn man sozusagen mit den Betroffenen, vielleicht auch gerade mit den Problemgruppen, und das sind häufig Jugendliche, häufig männliche Jugendliche, gemeinsam ein Konzept erarbeitet. Und da sind natürlich, da können nicht die Architekten die Jugendlichen primär ansprechen, weil sie das nicht gelernt haben, sondern da sind die Gemeinwesenarbeiter gefragt. Wenn man also mit denen gemeinsam entwickelt hat, was man dort für sie auch an Angeboten schaffen will, dann wissen die Planer sehr viel genauer, was sie zu tun haben. Sie müssen sich das nicht selber gutwillig ausdenken, sondern sie haben qualifizierte Hinweise, was die Menschen vor Ort wirklich brauchen und wünschen. Dann ist der Erfolg absehbar größer, als wenn jeder in seinem Kämmerlein sozusagen sich das für die Menschen Gute ausdenkt und hinterher womöglich enttäuscht ist, wenn die es gar nicht so gut finden.
Jetzt ist Ihre Tagung, die an diesem Wochenende stattfindet, ja explizit für einen Rückblick auch gedacht, um auch für einen kritischen Rückblick darauf zu gucken, was haben wir denn tatsächlich erreicht im Bereich soziale Stadt? Wir haben jetzt viel Theorie gehört, wie es sein sollte, wie es sein könnte mit neuen Anforderungen an Planer, an Quartiersmanagement etc. pp. Wie ist der Stand der Dinge, wenn man jetzt auf 10 Jahre soziale Stadt zurückblickt?
Ja, man kann so eine Tagung unter ganz unterschiedliche Aspekte stellen. Wir haben einen Begriff als Schlüsselbegriff gewählt, nämlich den der Integration und den in einer doppelten Bedeutung. Integration meint einmal inhaltlich, die Menschen, die in diesen Quartieren leben, miteinander in Beziehung zu bringen. Und das heißt nicht nur, dass man von den sogenannten Problemgruppen Integrationsleistungen fordert, also die Ausländer sollen sich den deutschen Gepflogenheiten anpassen zum Beispiel, sondern dass man auch darauf hinwirkt, dass die was wir sozialwissenschaftlich Aufnahmegesellschaft nennen, also die Alteingesessenen, dass die ihrerseits lernen, tolerant und großzügig mit denen umzugehen, die beispielsweise neu in das Quartier hineinkommen oder auch mit denen, die aus dem Raster des Gutbürgerlichen herausfallen, aus welchen Gründen auch immer, also beispielsweise arbeitslos werden. Also Integration in einem inhaltlichen Sinne, den man am besten beschreiben kann, dass ein friedliches, kooperatives Zusammenleben im Stadtteil möglich wird, unter allen, die dort leben. Das ist der eine Aspekt von Integration, der schwer genug zu erreichen ist und wo sich viele, viele Fragen stellen, wie man das am besten bewerkstelligt. Der zweite Aspekt der Integration ist das, was ich eben schon angedeutet habe über Verwaltungsgliederung und Verwaltungshandeln. Es hört sich leicht an zu sagen, die Leute, die mit Bau und Planung zu tun haben, die mögen doch bitte ganz integriert mit denen an einem Strick ziehen, die sich um das Soziale kümmern. Das ist in der Praxis wenig eingeübt. Es ist wenig, auch oft nicht beliebt, weil man da zulernen muss, weil man vielleicht auch mal zurücktreten, was abgeben muss, anderen Fachleuten den Vortritt lassen muss. Es hakt dort noch an allen möglichen Ecken und Enden. Und es ist in diesen 10 Jahren bisher leider nicht gelungen, dass dieses Städtebauförderungsprogramm, was ganz klar angesiedelt ist an den jeweiligen Bau- und Planungsdezernaten oder Ministerien, auch auf der Ebene Bund und Land, zu einem kooperativen Programm mutiert wäre, in dem andere Ressorts in gleicher Weise involviert werden, sondern das ist bisher nur in wenigen Ansätzen gelungen, vor allen Dingen bei Programmen, die von der EU-Ebene kommen und über die Sozialdezernate und Ministerien gesteuert werden. Da gibt es erste Fortschritte. Aber der Weg dahin, dass solche komplexen Probleme in den Stadtteilen genauso komplex kooperativ von den verschiedenen Dezernaten und Ministerien behandelt werden, der Weg dahin ist noch ziemlich weit. Und daran wollen wir in der Tagung arbeiten, wollen die Frage stellen, woran liegt das? Kann man da eventuell was ändern? Was muss ich da möglicherweise in unserem ganzen Verwaltungssystem auch weiterentwickeln, damit wir da erfolgreicher sein können, als wir das in der Vergangenheit waren?
Jetzt sprechen Sie bei dem ersten Integrationsbegriff von einem kooperativen Miteinander im Quartier, also vor Ort, ja, wo die Neuen, die dazukommen und die Alten, die da sind, vernünftig miteinander umgehen sollen. Jetzt gibt es Vertreter aus der Wohnungswirtschaft, ja, die in der Presse zumindest damit zitiert worden, der Leiter der hessischen Heimstätte, dass man doch nach möglichst homogene Zusammenhänge schaffen sollte in den Quartieren, weil es weniger Probleme macht. In den Schlagzeilen wurde das dann so betitelt, dass Wohnungswirtschaft zu Ghettobildung aufruft. Wie sieht das der Fachmann?
Ja, also dieses Stichwort Ghetto lässt immer alle Alarmglocken schrillen. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Niemand will Ghettos haben. Und wir haben das Problem, ich habe es ja erwähnt, dass diese Stadtteile aufgrund verschiedener Entwicklungen tatsächlich eine Anhäufung von Auffälligkeiten, sozialen Auffälligkeiten aufweisen. Unter anderem, weil, wie gesagt, der Bestand an sozial geförderten Wohnungen drastisch zurückgegangen ist und noch weiter zurückgeht und sich die Menschen in diesen verbleibenden Quartieren zusammendrängen. Gleichwohl kommt es darauf an, jetzt keine Verdrängungspolitik zu machen und zu sagen, in diesem Quartier sind viel zu viele Ausländer, wir müssen da welche aussiedeln, das geht nicht. Sondern man muss mit den Menschen, die vor Ort da sind, auch arbeiten. Und da streiten sich die Fachleute auch darüber, ob Integration in diesem Fall zum Beispiel heißen soll, dass in einem Haus eine bunte Mischung aus verschiedenen im Stadtteil ansässigen Nationalitäten inklusive der alteingesessenen deutschen Haushalte angestrebt werden soll, oder ob es auch durchaus Sinn machen kann, dass man beispielsweise für Immigranten aus verschiedenen Nationen mal ein ganzes Haus zur Verfügung stellt, damit die untereinander in ihrer Kultur leben können und sich dann allmählich dran gewöhnen, sich sozusagen einzufügen in die hier vorherrschenden deutsch geprägten Verhältnisse. Das ist der Grund gewesen für diese große Aufregung, dass der Geschäftsführer der übrigens der Nassauischen Heimstätte auf einer Tagung gesagt hat, wir finden es manchmal durchaus praktisch, in einem größeren Stadtteil mal ein Haus ganz mit ausländischen Familien zu belegen, was ja nicht heißt, dass der ganze Stadtteil zu einem Ausländerghetto werden soll. Es ist rein praktisch gedacht, wie gelingt diese Integration besser, wenn ich eine Feindverteilung über die Häuser verstreut vornehme oder wenn ich sage, wir machen die Maschen etwas gröber. Hier ist ein Gebäude beispielsweise, wo fast nur ältere deutsche Haushalte leben, die Ruhe wollen. Wir schaffen auf, und das nächste Haus hat überwiegend ausländische Haushalte. Wir schaffen aber gleichzeitig Begegnungsmöglichkeiten im Quartier, damit die Menschen sich positiv wahrnehmen können. Das muss man im Einzelfall sehr, sehr sorgfältig diskutieren. Und da ist so ein platter, eine platte Aussage, das muss alles sozial gemischt sein, wenig hilfreich.
Jetzt, Sie sprechen davon, dass auch gerade in solchen Quartieren, in solchen Stadtteilen auch eine Zurückdrängung des sozialen Wohnungsbaus stattfindet. Ich benutze mal eine etwas dramatische Terminologie. Ist denn das Programm Soziale Stadt nicht irgendwo der Reparaturbetrieb des neoliberalen Stadtumbaus? Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir eben kaum noch sozialen Wohnungsbau haben, dass die Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge immer weiter vorangetrieben wird, wozu ja beispielsweise also hier vor Ort in Kassel seinerzeit auch vom Documenta Ausstellungsbeirat eine Gruppe gearbeitet hat.
Ja, das wäre eine etwas drastische Formulierung. Das hat, glaube ich, nicht nur mit Neoliberalismus zu tun, wenngleich beispielsweise die ganze Frage der Wohnungspolitik, wie weit Staat sich einmischen soll, wie weit er das dem Privaten überlassen soll, natürlich auch mit Liberalisierungstendenzen zu tun hat. Wir haben uns lange daran gewöhnt, dass der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg nur möglich war, indem wir eine sehr, sehr hohe Verantwortung aller staatlichen Ebenen beispielsweise in der Wohnungspolitik hatten. Es war aber eigentlich von Anfang an das politische Ziel, wenn die großen Bedarfe gedeckt sind, den Wohnungsmarkt sozusagen in die Freiheit zu entlassen. Das ist also keine Geschichte, die erst in den letzten zwei Jahrzehnten, die man so gemeinhin als neoliberale Hochzeit beschreibt, auf den Tisch gekommen wäre, sondern das war eigentlich von Beginn, also von den 50er Jahren an das erklärte Ziel deutscher Wohnungspolitik, erstmal Nothilfe zu leisten, solange es nötig ist, und eines Tages zu einem ausgeglichenen freien Wohnungsmarkt zu kommen. Gleichwohl kann man natürlich sagen, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, die sehr viel mehr Eigenverantwortung in vielen Lebensbereichen von den Menschen abfordern, siehe die ganze Sozialgesetzgebung oder Gesundheitsreform und so weiter, also die allgemeinen politischen Entwicklungstendenzen, die Menschen in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld sozusagen mit neuen Anforderungen konfrontieren, die auch Angst machen, die teilweise dazu führen, dass Menschen sich zurückziehen. Und so kann man sagen, dass die allgemeinen politischen Veränderungen sich in den Stadtteilen dann auch ganz konkret in sozialen Befindlichkeiten widerspiegeln. Und wenn man es so nimmt, dann sind solche Programme wie die Soziale Stadt durchaus als in Anführungszeichen Reparaturbetrieb oder Abfederungsstrategien gedacht, die die Folgen solcher allgemeinen politischen Entwicklungen, die mit Ängsten teilweise ja auch mit realem Abstieg verbunden sind, ein Stück weit auffangen sollen.
Mhm. Zum Schluss noch eine Frage an Professor Christian Kopetzky. Was ist Ihre Vision für die soziale Stadt?
Ja, mit Visionen soll man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Spaß beiseite. Es geht, ich sage mal, welche Hoffnung ich habe. Ich habe die Hoffnung, dass dieses sehr sinnvolle Programm Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, soziale Stadt, sich stabilisiert über längere Zeit, dass es zu einem alltäglichen Handwerkszeug von Menschen wird, die in der Stadtentwicklung arbeiten, egal ob sie jetzt aus den Bau- und Planungsdezernaten kommen oder Fachrichtungen, das betrifft ja nicht nur Verwaltung, das betrifft auch viele freiberuflich Arbeitende, egal ob sie aus dem erweiterten Sozial- und Arbeitsbereich kommen. Wir haben noch gar nicht gesprochen über das Thema soziale Ökonomie, das geht ja bis hin zur Wirtschaftsförderung. Sprich, dass man Stadtentwicklung und Stadtteilentwicklung künftig sehr viel selbstverständlicher als ein integriertes Arbeiten an komplexen Problemen in der Stadt sieht. Da sind wir teilweise auf einem guten Weg. Es gibt sehr, sehr mutmachende Beispiele zu berichten aus diesen ersten 9 Jahren des Programms. Aber es gibt immer wieder Rückschläge. Und mein größter Wunsch wäre, dass die Politik gestützt jetzt durchaus auch auf diese europäische Charta, die genau diesen Anspruch formuliert und aufgenommen hat. Und da war, wie gesagt, die Bundesregierung ja maßgeblich beteiligt. Sie hat die Vorlage geliefert für Europa, dass dieser Betrachtungsansatz, Stadtentwicklung integriert zu betreiben, einer wird, der das Zusammenleben in den europäischen Städten auch in Zukunft sichert, und zwar das möglichst friedliche und produktive Zusammenleben. Das wäre mein Wunsch, vielleicht auch meine Vision.
Okay, Herr Professor Kopetzky, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.